können wir auch mal schlaff sein und können wir auch mal mittelmäßig sein? Dürfen wir auch mittelmäßig vögeln?
Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Ich bin Marilena Behrens und freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Er gilt mithin als schönste Nebensache der Welt. Sex soll nicht nur Spaß machen, sondern auch gesund sein und uns glücklich machen. Ein erfülltes Sexleben gilt als erstrebenswert. Aber warum eigentlich? Reicht es nicht, wenn wir einfach genießen? Wieso ist es wichtig, guten Sex zu haben? Was macht guten Sex überhaupt aus? Und was, wenn ich gar keinen Bock auf Sex habe oder keinen Sex haben kann? Ist das auch okay? Um das herauszufinden, habe ich mich mit Beate Absalon in Berlin getroffen. Sie ist Kulturwissenschaftlerin für zeitgenössische Sexkultur und hat vor kurzem ein Buch geschrieben. Not Giving a Fuck heißt es. Darin erkundet sie, weshalb Sex in unserer Gesellschaft eigentlich einen so hohen Stellenwert hat und was der Druck, ständig performen zu müssen, mit uns machen kann. Beate fragt sich auch, was wir von Menschen lernen können, die asexuell sind oder keinen Sex haben können. Dabei geht es ihr nicht um Moralisierung oder sogar ein Sexverbot, sondern eher um einen spielerischen Umgang mit Sex, der vieles sein kann, aber nichts muss. Ich selbst habe beim Lesen und beim Gespräch auf jeden Fall sehr viel mitgenommen und ich hoffe, das wird euch auch so gehen. Bevor wir beginnen, noch ein kleiner Hinweis. Wenn euch das Gespräch gefällt, dann schaut am besten in die Shownotes. Unter allen, die Sinneswandel via Steady unterstützen, verlose ich nämlich ein Exemplar von Beates Buch Not Giving a Fuck. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, Beate Absalon hier im Sinneswandel-Podcast oder vielmehr vielen Dank, dass ich dich heute hier in Berlin bei dir zu Hause besuchen darf.
Sehr schön, ich freue mich voll, dass du da bist. Ja.
Ich habe einen sehr, sehr spannenden Satz in deinem Buch gelesen und zwar schreibst du: Wenn ich mir Sex wie ein eigenes Wesen vorstelle, dann denke ich an einen Schabernack treibenden Kobold. Und da würde mich natürlich jetzt sofort interessieren, wieso ausgerechnet ein Kobold und was treibt der so?
Ja, sehr schöne Stelle, dass du damit gleich loslegst. Das ist, glaube ich, der Versuch, ein Gegenbild zu skizzieren in dem Buch gegen das, was ich sonst immer, also ich habe dieses Buch ja auch geschrieben, ich dachte, irgendwie so, wie über Sex gesprochen wird und wie damit umgegangen wird, ist mir das wie zu sinnvoll. Also das ist immer wie so in klare Kategorien, daraus kann man was machen, daran kann man sich verwirklichen, dadurch kann man sich empowern, dadurch kann man so vieles tun, was irgendwie ganz zielgerichtet ist, kompakt ist, so in die Richtung. Und ich glaube, dadurch fing es auch an, dass ich irgendwann mich entschieden habe, ich will mich irgendwie auf dieses Sex-Thema konzentrieren und gar nicht, weil ich denke, Sex sells und das ist sowas Spektakuläres und sowas Besonderes, sondern eher im Gegenteil, weil ich denke, eigentlich ist es so weird. Ich finde Sex so komisch. Warum? Und mir fehlen ein bisschen die Repräsentationen davon. Das ist so eine wirklich im besten Sinne sinnlose Sache auf eine Weise ist. Und ja, und dann habe ich über meine Erfahrungen nachgedacht mit dem Sex und meinen sexuellen Erfahrungen und so, was ich mitbekomme. Und der Kobold ist ein bisschen das, wie so eine Kraft, die einen immer so hinters Licht führt. Ich bin irgendwie in der sexpositiven Szene unterwegs und ich finde, es gibt zum Beispiel kaum wenig erregende und erotische Orte wie sexpositive Orte, weil auf eine Weise ist es so auf einem Silbertablett mir präsentieren und alles ist so möglich und das ist so fies, weil ich denke, hier endlich kann ich mich austoben und ich denke, oh, jetzt kriege ich quasi keinen Hoch auf die Weise, weil das wie zu möglich ist. Das ist so gemein. Okay, irgendwie muss es doch das sein, wo es was mit Spannung zu tun hat, wo ich nicht rankomme oder ich kriege das begehrte Objekt oder Subjekt und dann, ja, es, sobald ich es habe, schon wieder gar nicht mehr so spannend. Und all dieses Hin und Her, wo ich von Sex hinters Licht geführt werde.
Du hast gerade schon Sexpositivität angesprochen. Da will ich unbedingt auch noch später mit dir drüber, möchte ich gerne später mit dir drüber sprechen. Aber woran ich auf jeden Fall bei dem Kobold auch sofort gedacht habe, ist ja, dass es irgendwie auch ein Zauberwesen ist. Also, dass es irgendwie etwas Fabelartiges an sich hat, etwas Mystisches, vor allem auch etwas Verspieltes. Ja. Und gerade Sexualität, Sex nimmt sehr viel Raum ein in unserer Zeit irgendwie und ist häufig auch sehr ernsthaft.
Zukunft. Also so, es ist etwas, was man erreicht, etwas irgendwie, worüber man sich vielleicht sogar definiert. Eine sehr ernste Angelegenheit manchmal, die auch zu vielen Schwierigkeiten oder zu viel irgendwie unguten Gefühlen führen kann, wenn man sie vielleicht zu ernst nimmt. Und so ein Kobold hat natürlich etwas sehr Schelmisches.
Ja.
Und generell fand ich sehr interessant, gehst du ja in deinem Buch ganz weit oder auch überhaupt in der Art und Weise, wie du dich mit Sex beschäftigst, sehr weit zurück an den Anfang und stellst dir überhaupt die Frage, was ist Sex denn eigentlich? Und wo fängt Sex überhaupt an? Was ist Sex und was ist Sex halt auch nicht? Und vielleicht magst du das hier einmal irgendwie erzählen, was da deine Gedanken zu sind. Also ist es so einfach zu sagen, das ist Sex und das nicht?
Eben nicht. Und das war für mich immer auch so empörend und so verwirrend, dass wenn über Sex gesprochen wird, ich den Eindruck hatte, allen ist immer schon klar, was damit gemeint ist. Und ich wollte aber genau wissen, was genau meinst du denn jetzt damit? Vielleicht kennst du oder viele Hörende auch diesen, man hat einen neuen Crush, ein neues Date und dann wird sehr schnell im Freundeskreis gefragt, und hattet ihr schon Sex? Und dann hatte ich immer den Moment von so einem, dann purzeln meine Gedanken los oder ich kriege so ein bisschen Stress, weil ich mir denke, was genau wollt ihr jetzt eigentlich genau wissen? Worum geht's genau? Und da steckt eigentlich auch schon das Fiese drin, dass viele Definitionen sich so total kompressieren auf diesen einen kleinen Punkt, vermute ich, wo es irgendwie um penetrativen Sex geht. Irgendwie so das klassische Koitus, Geschlechtsverkehr. Und dann doch wieder die Definition, die so sehr biologistisch Fortpflanzung sind, wo wir doch alle wissen, Sex ist so viel mehr und wir machen es natürlich nicht nur, um Kinder zu zeugen. Also warum ist doch so entscheidend, dieses ist jetzt ein Pole in a Hole gelandet, quasi. Und ja, ich glaube, dann habe ich mir in diesen FreundInnen-Gesprächen gewünscht, dass nicht gefragt wird, so check, hattet ihr schon Sex? So, weil das dieser eine Punkt ist, den man irgendwie wie auf einer Checkliste abhaken könnte.
Weil er irgendwie Intimität suggeriert oder Macht oder...
Oder weil er das Ultimative ist und halt das sehr Besondere. Und damit ist dann irgendwie etwas erreicht, wie so einen Berg zu erklimmen. Und dann wird nicht gefragt, wie war die Landschaft auf dem Weg? Was hast du auf deiner Wanderung? Welche Pause hast du gemacht? Welche Snacks hattest du dabei? Man könnte so viel fragen und es ist halt irgendwie nur, hast du den Peak erreicht? Irgendwie hast du am Ende die Fahne oben, zack, ich habe das erreicht. Und ähnlich auch die Gespräche, die ein bisschen, hatte ich den Eindruck, verpassen, vielleicht eher zu fragen, so, was macht ihr eigentlich vielleicht miteinander? Wie ist euer annähern, wie sind eure körperlichen Arrangements? Also ein bisschen mehr größer fragen, nach dem ganzen Prozess fragen und nach allem, was das drumherum von Sex ist. Ein guter Freund hat so einen schönen Satz letztens gesagt, der Möglichkeitsraum ist viel größer, wenn man keinen Sex hat, definiert als Geschlechtsverkehr. Und ich finde das so gut, weil das auch jemand ist, der großartig mit Körpern umgehen kann, weil er halt nicht gleich dieses zack, zielgerichtet auf Koitus hinaus, sondern das koboldartige, große Waldregionen entdeckende, diese Neugier eher hat.
Ja, und was ich auch total spannend fand, ist, dass du dich ja auch in deinem Buch oder dich generell fragst, so, oder sagst, es sei hilfreich, sich die Frage zu stellen, warum habe ich denn eigentlich überhaupt Sex? Also was ist der Grund dafür? Und wieso kann das hilfreich sein, sich die Frage zu stellen? Ist das nicht etwas, was sich vielleicht aus einem Gefühl einfach heraus ergibt?
Mhm. Genau, es geht mir darum, dabei auf gar keinen Fall um so ein, du musst dir alles zu Bewusstsein führen und du musst dir selber transparent sein und dir müssen deine Gründe immer klar sein. Also so ein sehr rationaler Bezug, das ist es nicht. Sondern das Nachdenken über das, warum haben wir eigentlich Sex, fing bei mir jedenfalls an, als mir irgendwann auffiel, wenn ich beschreibe, keinen Sex zu haben, vielleicht für eine längere Zeit, dann erreicht mich plötzlich die Frage, warum nicht? Dann ist es ganz selbstverständlich, danach zu fragen. Und dann habe ich es umgedreht und dachte, warum wird mich eigentlich nicht gefragt, warum ich Sex habe? Das wird als Selbstverständlichkeit natürlich, das macht man, das gehört dazu, das muss sein. Sagen wir mal, ich date jemanden und die Person will mit mir schlafen oder sagt auf meiner Avance ein Ja und ich dann fragen würde, warum? Die Gründe wären doch mega, mega spannend. Ist es, weil die Person mich wirklich wie unwiderstehlich findet? Ist es, weil sie gerade ihre Slut-Era betritt und das gehört halt gerade irgendwie zu ihrem neuen Programm? Ist es, weil ich sie an ihren Ex-Freund erinnere? Ist es, weil ich vielleicht in einer besonderen Machtposition bin, in einer privilegierten, und die Person mir dadurch näher kommen will, aber gar nicht, weil das was mit mir zu tun hat, sondern eher mit meiner sozialen Stellung? Am Ende geht es doch darum, ja auch beim Sex, wir treten miteinander in Relation. Und weil Sex als diese evidente, auf der Hand liegende Sache gilt, die es zu tun gilt, verpassen wir, glaube ich, das, worum es eigentlich geht. Miteinander in Beziehung sein, miteinander in eine Relation treten, einander begegnen und sich darüber im Klaren werden, was ist diese Begegnung hier zwischen uns, worum geht es eigentlich?
Ja. Ja, und ich finde das sehr spannend. Jetzt hast du gerade, glaube ich, von einer Begegnung gesprochen, wo du jemanden Neues kennenlernst, wahrscheinlich. Also eine Person, die du noch nicht lange kennst. Wenn man jetzt aber zum Beispiel über Paare nachdenkt, dann gilt das ja schon als die absolute Norm, dass Paare miteinander schlafen, dass sie Sex haben. Wenn Menschen keinen Sex haben wollen oder können oder auch Paare eben nicht miteinander schlafen oder nicht miteinander schlafen können, wollen, wie auch immer, dann gilt das schon eher als, in Anführungsstrichen abnormal.
Ja.
Also ich glaube, viele Menschen setzen Menschsein mit Sex haben wollen irgendwo gleich. Die Frage ist jetzt halt nur, entspricht das der Realität?
Naja, anscheinend nicht. Es gibt ja auch sehr viele Statistiken, oder es ist ja gang und gäbe, dass gesagt wird, in langjährigen Beziehungen herrscht dann irgendwann Flaute, der Sex nimmt ab. Und da fand ich es immer mega schade und auch richtig gemein, dass wenn das genannt wird, dann wird auch nicht nach dem Warum befragt und nach der Art von Begegnung, die man in dieser Beziehung zusammen kultivieren möchte, sondern es geht so viel darum, hier sind sehr viele Tipps, wie ihr es wieder hinbekommt, die Flammen der Leidenschaft wieder aufrechtzuerhalten. Und es ist wirklich dieses, wie als gäbe es ein merkwürdiges Interesse daran, dass wir es miteinander treiben, auch in Beziehungen, wo ich mich frage, wen interessiert das oder warum muss dieser soll getan werden? Das ist wie so Arbeit, du musst am Ende diese Sache auf jeden Fall tun.
Ja, warum?
Ja, genau. Und warum?
Also wer profitiert davon? Was denkst du? Sind das Märkte?
Mhm.
Sind das geheime Strippenzieher? Sind das, ist es Gott? Keine Ahnung, wer ist es?
Ja, ich glaube, so einfach kann man das gar nicht beantworten, weil dann klingt es auch wie Verschwörungstheorie auf eine Weise. Aber erstmal können wir festhalten, anscheinend ist kein Sex haben und dass vielleicht auch in einer Beziehung Menschen selbstbewusst sagen, wir haben keinen Sex, wobei wieder die Frage ist, also ich muss jetzt nochmal die Schleife machen, was heißt es eigentlich, was haben sie nicht? Landet einfach kein Penis in einer Vagina oder ein Phallus oder ein Dildo irgendwo? Was fehlt genau? Und haben vielleicht diese Paare andere Formen von Sex? Also da sind wir wieder bei der Definitionsfrage. Und ein großer Wunsch von mir ist ja auch, alle dazu zu ermächtigen, zu sagen, ey, nennt das Sex, was ihr auch immer mit Sex erreichen wollt, indem ihr euch darüber klar werdet, warum haben wir Sex und was wollen wir damit vielleicht? Welche Bedürfnisse wollen wir stillen? Wenn es jetzt in Paarbeziehungen ist, dann geht es ja nicht darum, Statistiken sagen manchmal 4-mal im Monat ist normal. Und ich finde es so fies, dass dann arme Menschlein dazu getriezt werden, sich 4-mal im Monat was in den Kalender einzutragen und es dann zu tun, was auch immer das ist, anstatt vielleicht zu sagen, hey, was sind genau deine Bedürfnisse? Wie kann ich da etwas stillen, um dir zu zeigen, ich begehre dich, ich mag dich, ich will mit dir auch was machen, wo es nicht darum geht, Haushaltsaufgaben zu machen, sondern irgendwie zu spielen, wild zu sein oder ich will einfach mich spüren. Und das können ja viele Dinge tun. Da können Paare sich massieren, irgendwie einem Hobby frönen, vielleicht zusammen ehrenamtliche Tätigkeiten machen oder
aber was hat das dann, also da würde mich jetzt nochmal interessieren, also ich gehe mit, aber was hat dann zum Beispiel Ehrenamt, hat das dann eine sexuelle Komponente trotzdem?
Die Frage ist ja, muss die sexuelle Komponente immer da drin sein oder ist Sex einfach eine Zutat für Beziehungen und es gibt sehr, sehr viele Zutaten, um sich zu nähren. Am Ende geht's ja darum, wir halten irgendwas aufrecht und müssen uns irgendwie pflegen und überleben und dafür müssen wir wie Nahrung etwas zu uns nehmen. Und für viele Menschen kann Sex etwas sein, was sie stärkt, was sie nährt, was ihnen gut tut. Und für andere ist Sex nicht die beste Zutat, so wie manche eine Glutenallergie haben oder einfach ihnen andere Sachen schmecken. Also mir ging es eher um so eine Reorientierung, so ein bisschen wie Konzepte von Beziehungsanarchie, in denen man sich radikal von gesellschaftlichen Normen und Bildern und Vorbildern, wie eine gute Beziehung auszusehen hat, distanziert und emanzipiert, um radikal selbstbestimmt zu definieren. Was macht unsere Beziehung eigentlich wirklich aus? Und dann gehört Sex dazu. Und warum? Ja oder nein? In welcher Form? Welche Art von Sex? Ist es eher BDSM-Sex? Ist es eher Sinnlichkeitssex? Ist es nur Vorspielsex, der ja auch kompletter Sex sein kann und nicht nur Vorspiel sein muss? Oder ist es wirklich der Pornosex? Auch super fein.
Mhm. Sobald also sich die Frage auch zu stellen, so habe ich eigentlich, wenn ich Sex haben möchte, habe ich den Sex, der mir gut tut? Oder folge ich vielleicht auch einfach nur bestimmten Narrativen und Drehbüchern von Sex, den ich glaube, haben zu müssen?
Ganz genau das ist. Ja, kommt das intrinsisch aus mir und aus uns und macht es für unsere Beziehung Sinn, als die Personen, die wir sind? Wir sind doch alle Individuen. Oder wem versuchen wir hier irgendwas recht zu machen? Mhm. Und dann die komplizierte Frage, wem dient es denn am Ende? Ja, können wir mal einen riesen Bogen machen, was ich in meiner Analyse versucht habe. Die Zusammenfassung wäre, Menschen sollten immer produktiver werden, kapitalistische Strukturen wurden etabliert. Das heißt, BürgerInnen sollten dazu angehalten werden, sich zu motivieren, gut zu arbeiten, leistungsstark zu bleiben. Und irgendwo musste quasi die Sache mit dem Sex im Sinne von Rausch und Ekstase hin und am besten an einen sicheren Ort, wo es auch noch produktiv gemacht werden kann, effizient gemacht werden kann. Und die Ehe war quasi ein Ort, der
auf das Patriarchat zusammengehalten hat.
Ja, total. Aber auch in dem Sinne, man könnte ja sagen, Patriarchat und Sex ist eine Form, also oder das Patriarchat geht mit Sex eher unterdrückend um, eher repressiv. Und dann ist es aber so, wenn man sich die Eheratgeber anschaut, ging es schon darum, so bitte erfüllt euch sexuell miteinander, habt Sex. Also das war für mich dann auch der erste Punkt für, die Sache mit der Unterdrückung ist gar nicht so leicht, sondern patriarchale Kräfte wollen von uns auch, dass wir uns sexuell betätigen und das möglichst lustvoll und funktionsfähig und leistungsstark machen. Und das zusammenging, dass dann auch der medizinische Bereich sich plötzlich dafür interessiert hat, nicht nur, wie funktionsfähig sind wir, um Kinder zu erzeugen. Das war quasi das Interesse vorher. Und jetzt ging es plötzlich um Orgasmen, um Erektionen, um Intensität, viel spüren können in Körpern. So dass man sagen könnte, in der Zeit wurde es auch erfunden, dass es sowas gibt wie die Impotenz oder Frigidität oder damals ist es vielleicht noch die weibliche Gefühlskälte. Also immer definiert über einen Mangel, der nicht etwas damit zu tun hat, können Körper Kinder zeugen, sondern können bestimmte Energien, Intensitäten, Spannungen aufrechterhalten werden. Sehr lustorientiert, auf eine Weise auch sehr konsumorientiert.
Mhm.
Diejenigen, die dazu aufgefordert wurden, dieses Bild auch zu erreichen und wer dann wieder desexualisiert wurde, waren natürlich die Menschen, die in einer auf Leistung ausgelegten Gesellschaft als weniger leistungsfähig gelten. Ältere Menschen werden desexualisiert und hypersexualisiert werden und wurden in der Zeit People of Color. Alles mit dem Hintergrund, dass, no surprise, eine patriarchale, weiße, able-bodied Gesellschaft, die weiter die Vorreiterstellung in einer Großgesellschaft hat und dass Sex irgendwie auch zu einem Strippenzieher von diesen Kräften geworden ist.
Du nennst es in deinem Buch ja auch das Gotta-Fuck-Prinzip.
Mhm, genau.
Also es ist wie so ein elftes Gebot im Prinzip. You gotta fuck.
Ja, genau. Um dieses Bild von und Sex ist natürlich eben nicht nur der Akt, sondern daran sind geknüpft auch unsere Vorstellung von Menschsein, von Frausein, von Mannsein, aber auch von Queersein. Das wäre dann die weitere Folge.
Kommen wir auch bestimmt gleich noch zu. Ich habe viele Fragen.
Und dass es doch erstaunlich ist, dass es mit diesem Gebot zusammenhängt. Wenn du Mann richtig machen möchtest in dieser Gesellschaft, musst du ficken und Frauen ficken, weil wir in einer eher hetero ausgerichteten Gesellschaft leben. Und wenn du Frau richtig machen möchtest, dann musst du dich von Männern ficken lassen. Und irgendwie ist es dann sofort dieses Gebot nochmal in die Richtung. Wenn du ein Mensch sein willst, musst du auch auf jeden Fall Sex haben. Sonst bist du kein Mensch. Und das, finde ich schon wenn man das so runterbricht, merkt man, uff, wie gewaltsam die ganze Sache mit dem Sex ist. Aber nicht der Kobold, sondern dieses bedeutungsaufgeladene Bild von Sex. Also ich bin immer noch, oh, der arme Sex, das schreibe ich ja auch in meinem Buch irgendwann so, oh, was daraus geworden ist.
Apropos bedeutungsaufgeladen, ich finde es auch ganz interessant, wie jetzt gerade etwas geframed wird. Und zwar die Gen Z, die werden jetzt von einigen Medien schon als Puritans, als Puritaner bezeichnet, weil sie laut Umfragen weniger Sex haben als ihre Eltern oder Großeltern in deren Jugend. Und dieser Umstand scheint scheinbar sehr vielen Menschen große Sorgen zu bereiten. Ich vermute, dir geht's da anders.
Total. Ja, warum wird sich darum so viel gesorgt, dass junge Menschen weniger Sex haben? Wobei mich wieder als allererstes interessieren würde, von welchem Sex haben sie weniger? Es wird wieder in den Statistiken oder das, was du mit großer Sorge beschrieben hast, habe ich auch beobachtet, dass die Zeitungen darüber so berichten, als sei es das der Untergang des Abendlandes auf eine Weise. Weil mit Jugend natürlich auch irgendwie Sex, Drugs, Rock'n'Roll verbunden wird, aber das natürlich eine andere Generation auf eine Weise ist. Und meine Hoffnung ist so ein bisschen, es geht ja gar nicht so sehr um Quantität, sondern Qualität. Also vielleicht haben junge Menschen und die neue Generation einfach weniger von dem Sex, von dem sie eh schon durchschaut haben. So geil ist es eigentlich gar nicht. Und wir wissen genau, die Glücksversprechen, die an Sex hängen, halten einfach nicht. Es wird die Erfahrung gemacht, mittlerweile ist ja alles möglich. Irgendwie eine große sexuelle Befreiung ist materiell da. Wir können daten, wir können wirklich mit so vielen schlafen, wie wir möchten, ohne dass es moralisch verfolgt wird, zumindest in bestimmten Kreisen. Und dadurch werden vielleicht reale Fakten erlebt, dass man merkt, ah ja, ich date ganz viel und ich habe ganz viel Sex. Aber das Glück und die Erfüllung stellt sich auf eine Weise nicht so ein, wie es die Generation vorher, die eher repressiv aufgewachsen sind, sich erwünscht haben oder glaubten, dass sie durch Sex, viel Sex haben, wilden Sex haben, etwas, ein besseres Leben, befreiteres Leben erreichen können. Also mittlerweile haben wir es probiert und man merkt so, ei, das stellt sich nicht ein.
Also ohne jetzt allen Jugendlichen, also es ist ja auch nicht von allen die Rede, aber unterstellen zu wollen, dass sie jetzt auf einmal sich ganz viele Gedanken darum machen, warum sie Sex haben und ob sie es wollen. Aber was ja schon interessant ist, ist, dass jetzt zum Beispiel auch auf TikTok im Moment der Hashtag Voluntary Celibacy, also die freiwillige Abstinenz trendet. Und einige Menschen berichten, dass sie eben, seitdem sie weniger oder gar keinen Sex eben mehr haben, dass es ihnen sehr viel besser geht. Was ja vielleicht dafür spricht, was du eben schon erwähnt hast, dass es auch um die Form des Sex geht. Also, dass man, wenn man erstmal einen Schritt zurücktritt und sich überlegt, okay, was mache ich hier eigentlich gerade? Ich schwimme, also wie halt eben so dieses Bild, der Fisch schwimmt im Wasser und ist sich des Wassers nicht bewusst und plötzlich merkt er, ah ja, ich schwimme ja im Wasser.
Genau.
Und dann hinterfragt man vielleicht auch die Art und Weise, wie man schwimmt. So. Mhm. Weil ginge ja vielleicht auch anders. Oder also wäre so eine Erklärung, die ich mir im Kopf zurechtgesponnen habe.
Mhm.
Wir haben vorhin schon ganz kurz angeschnitten, das Thema Sex und auch Macht auf eine Art. Also, dass wir unterschiedliche Gründe dafür haben, warum wir miteinander schlafen. Und in einer Zeit, in der Sex eben sehr hervorgehoben wird, sehr präsent ist, omnipräsent, es sowas wie Body Counts gibt. Also, dass Menschen, die Menschen sozusagen zählen, also die Body, die Körper, mit denen sie eben Sex hatten. Und dass sozusagen es so eine Art sexuelles Kapital gibt.
Mhm.
Und das wiederum, schreibst du in deinem Buch auch, führt dazu, dass wir dazu neigen, Menschen zu instrumentalisieren.
Ja.
Wie kannst du uns das nochmal ein bisschen genauer vielleicht erklären, wie es dazu kommt und wozu das führt?
Das heißt, Sex wird als Mittel benutzt, als Mittel zum Zweck, um etwas zu erreichen, um strategisch etwas zu erreichen. Und das hat etwas damit zu tun, dass Sex eben nie einfach nur Sex ist, sondern darin, das ist total angereichert und durchwachsen mit so ganz vielen Bedeutungen und Symbolen und Machtverhältnissen und Ungerechtigkeiten, die herrschen und die über Sex ausgetragen werden. Und sexuelles Kapital ist ein soziologisches Konzept, um zu erklären, dass man etwas in seinen Sex und in seine Körperlichkeit investieren kann, um ein erfolgreicheres Leben zu führen. Das können sexuelle Skills sein, die man wirklich direkt übt, irgendwelche tollen Fingertechniken. Also das ist alles, was quasi
die dann meine Fuckability erhöhen.
Genau.
Habe ich auch neu gelernt, den Begriff.
Mhm. Genau, Fuckability als wie hoch ist mein Wert? Jule Goffrin würde sagen, mein Begehrenswert, was auch ein sehr schönes Beispiel ist.
Oh ja, stimmt.
Deswegen finde ich sexuelle Erfüllung ist sowas sehr, ist voller Barrieren. Wir kommen da, also einerseits wird uns gesagt, um ein Mensch zu sein oder um ein gutes Leben zu führen, um ein glückliches Leben zu führen, sollen wir Sex haben. Und gleichzeitig ist Sex überhaupt nicht leicht zugänglich, die Ressourcen dazu. Für viele Menschen herrschen Hierarchien der Fuckability, Schönheitsnormen, Pretty Privilege, eben die Skills, in die man investieren muss. Dafür muss man erstmal Zeit haben, um all das zu lernen. Dafür muss man Geld haben und dafür muss man auch Glück haben, mit wie man irgendwie geboren wird, mit welchen Attraktivitätsniveaus. Und da haben andere dann eben mehr Zugang zu als andere. Ist also sehr unfair verteilt quasi.
Das heißt, es ist eigentlich wie mit vielem anderen auch. Es ist nicht so, dass, also quasi das, wie es uns irgendwie der Neoliberalismus vielleicht irgendwie verspricht, dass je mehr wir uns anstrengen, um eben unser sexuelles Kapital irgendwie zu erhöhen, desto besser, desto reicher werden wir daran, sondern es hängt eben sehr viel von unseren, von sozialen Umständen ab.
Total. Genau.
Und das kann natürlich eben genau dieses Machtungleichgewicht oder auch generell natürlich, ich verspüre keine Lust mehr auf Sex oder vielleicht kann ich keinen Sex mehr haben, aus welchen Gründen auch immer, dann gibt es ja mittlerweile einen riesengroßen Markt an Mitteln von Viagra über Sextoys, über Sextherapie, die mir alle auf eine Art in unterschiedlicher vielleicht auch Intensität und Seriosität halt erklären, doch, du kannst, wenn du vielleicht dich auch nur genug anstrengst. So. Und das heißt, die Frage ist ja auch überhaupt so, gibt es überhaupt heute noch die Option, ich habe keinen Sex, so, kann das überhaupt okay sein in einer Welt, die mir mit ganz vielen Tipps und Tricks helfen will, doch Sex zu haben? Und ich kann mir vorstellen, ich weiß, dass das sehr viel Druck natürlich irgendwie ausübt. Und deswegen fand ich es sehr, sehr lustig, humorvoll, wie du in deinem Buch nämlich schreibst, schlechter Sex ist ein Segen und das Leiden an Sex werden wir nicht los, indem wir Sex meistern, sondern indem wir lernen, an Sex zu scheitern. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Menschen da sofort jetzt mitgehen würden und denken, ja geil, komm, lass mal richtig schlechten Sex haben und lass doch mal wirklich echt dran scheitern. Deswegen erklär uns doch gerne mal, wie du das meinst.
Ja, sehr gern. Erstmal reihe ich mich da ein in eine Denkrichtung von Queer Theory. Da gibt es auch diese von Jack Halberstam, das schöne Buch The Art of Queer Failure. Das heißt, es ist auch eine Kunst, scheitern zu können. Und analysiert wird, hey, irgendwie, und die Erfolgsgeschichten, was ein gutes Leben ausmacht, die sind total konventionell, ziemlich fantasielos, auch ziemlich lustlos auf eine Weise, irgendwie traurig und gar nicht so viel versprechen, wie immer getan wird. Und ein Ausweg ist, was ist, wenn wir uns mal genau da reinbegeben, worum wir andauernd einen riesengroßen Bogen machen, weil wir Angst haben, oh nein, dann gehören wir zu den Verlierern, zu den Losern, zu den, in jetzt unserem Thema, zu den Verklemmten, zu den ewigen Jungfrauen, zu den Verbitterten oder was auch immer. Und zu sagen, ah ja, vielleicht ist wirklich der Ausgang in den Brüchen, da wo wir merken, jetzt ist hier irgendwas Kaputtes oder ein Mangel oder eine Lücke, zu sagen, in jedem Crack ist ja auch schon die Möglichkeit einer Ausflucht. Lass uns genau da reingehen. Und da fingen meine Recherchen an, zum Beispiel mit Menschen zu sprechen, bei denen Sex nicht funktioniert hat. Und dann das mit dem Segen, weil sobald sie sich darauf eingelassen haben, was nicht einfach ist, weil es sehr viel Arbeit erfordert, aber sobald sie es geschafft haben, war deutlich, die haben ein so unverschämtes Sexleben entwickelt. Die sind so glücklich und da ist auch sowas, auch wieder dieses Koboldmäßige, dieses Unverschämte von, nö, uns geht's ja eigentlich total gut. Ihr macht hier euer Spiel, von dem ihr immer sagt, Sex macht glücklich, aber irgendwie sehen wir euch immer nur miserabel, euch am Vergleichen und an euch arbeiten und immer denken, ich bin nicht gut genug, voller Scham, indem ihr die Scham versteckt, weil ihr für eure Fehlbarkeiten und Menschlichkeiten nicht einstehen könnt, weil ihr die Superficker werden wollt oder so. Also nee, und wir hier bei denen, wo es immer heißt, das sind die Prüden oder das sind die Langweiligen oder hier herrsche ein Mangel, ganz ehrlich, bei unserem Mangel geht's eigentlich so richtig ab oder ist eine eigene Fülle auf jeden Fall los und da gibt es eine Art von Entspannung, weil wir uns aus dem, ja, ich sag mal so kitschig Hamsterrad rausbewegt haben. Das, genau, und das ist einmal dieses, ey, wir wollen nicht mehr einfach, weil wenn Sex in dem Sinne heißt, immer nur damit beschäftigt zu sein, zu gucken, bin ich attraktiv genug und für einen bestimmten Blick sexy genug, da habe ich daran gar kein Vergnügen mehr und so lustvoll ist es gar nicht. Und dann das nächste wäre als, das ist mein Glück, auch diese Workshops zu machen, weil es da viel um gar nicht nur Sex geht, sondern es geht so in die Matrix von Sex rein oder einfach in die Grundbausteine. Und am Ende ist es, was sind eigentlich die Bedingungen für sexuelle Begegnung? Und das sind am Ende Körper. Und genau, ich beschreibe dann in meinem Buch zum Beispiel eine Übung der sogenannten Genitalmeditation. Was ganz spannend ist, weil in den vielen Interviews, die ich jetzt gemacht habe, ist das, bisher hat niemand so über diese Stelle gesprochen, obwohl ich die so
mir ist die sehr hängen geblieben.
Schön.
Also ich habe schon mal vorher auch irgendwie davon gehört, vor ja. vielen Jahren, aber ich habe sie noch nie in der Form, glaube ich, beschrieben gehört oder gelesen.
Und genau, da habe ich mir sehr viel Zeit genommen, weil eigentlich passiert nicht viel. Es geht nur darum, sogenannte primäre Geschlechtsorgane so auszustreichen, wie so eine Gebetsmühle immer weiter. Und das Wichtige ist die Haltung, die man dabei hat. Also nichts erreichen zu wollen, nicht zu denken, ich mache das jetzt besonders toll, damit ich gut bei der Person ankomme und eben wieder mein sexuelles Kapital vielleicht steigere. Noch will ich, dass die andere Person erregt ist, noch will ich selber von mir irgendwas zu erreichen. Es geht nicht um Orgasmen, deswegen finde ich es auch fatal. Manchmal findet man es manchmal unter Orgasmic Meditation.
Mhm.
Aber dann ist das Ziel wieder klar. Und ich finde daran ist so, dass das
so absichtslos ist.
Ja, das anarchische Potenzial ist wirklich dieses Weg mit den ganzen Zielen und Absichten, sondern nur ich berühre am Ende nicht Geschlechtsorgane, sondern back to the roots, Haut, Zellen, Schwellkörper. So. Und was dabei passieren kann, ist, dass Menschen, die Schwierigkeiten mit Sexualität haben. Also viele gehen auch in diese Erfahrungsräume rein, weil bei ihnen etwas nicht funktioniert und sie irgendwie umgetrieben sind, weil etwas nicht klappt wie gewollt. Fallen auch in die Erlaubnis rein, dass hier nichts passieren muss, dass nichts von ihnen erwartet wird und dadurch kommen sie erstmal in Kontakt und deswegen auch der Segen. Etwas klappt nicht und indem jemand sich ihnen so widmet, dass es alles okay ist und man ganz neugierig jetzt einfach diesem gespürten Erleben von vielleicht Vaginismus, also Verkrampfungen oder von Erregung, Erektionsstörungen.
Steckt ja schon der Begriff Störung.
Störung, genau. Das ist immer dieses Fatale, wie sehr alles pathologisiert wird. Oder Mangel von sexueller Appetenz. Es ist immer irgendwie, du bist defizitär, du bist kaputt. Und
trotzdem können Menschen ja empfinden.
Eben, und das interessiert mich. Am Ende geht es doch darum, dass wir etwas erleben. Und wir können deswegen auch die sogenannten Störungen erleben. Und da vielleicht zu sagen, unsere Körper, ohne es mystifizieren zu wollen, aber vielleicht manchmal wissen die ein bisschen mehr. Und was passiert, wenn wir die Symptome mal nicht immer nur bewerten und loswerden wollen, sondern was passiert, wenn wir dem zuhören? Vielleicht gibt es da sehr wichtige Botschaften.
Mhm. Ja, und ich fand den Aspekt auch ganz interessant, dass manchmal der Raum für ein Ja, ob das jetzt der Körper ist, der sich doch irgendwie vielleicht öffnet oder auch ein inneres Ja im Sinne von ich möchte doch Sex haben,
ja.
sich das erst ergeben kann, wenn ein Nein überhaupt möglich ist.
Ja.
Also dass wenn sozusagen sowieso von einem sowohl gesellschaftlich als auch vielleicht in einer Beziehung erwartet wird, dass das dazugehört, ja. dann ist vielleicht ein Nein oder ein Ja nicht möglich, weil ein Nein nicht möglich ist. Den Gedanken fand ich auch irgendwie sehr, sehr spannend, weil man merkt ja auch immer noch, dass grundsätzlich auch Asexualität immer noch sehr, sehr tabuisiert ist. Also, dass den Menschen häufig aber zumindest irgendwie eine gewisse Seltsamkeit unterstellt wird oder dass mit ihnen eben etwas nicht stimmt. Dann das A davor zeigt ja schon, ihr seid irgendwie, ihr seid anders.
Ja. Absolut. Und ich habe selten so viel gelernt wie in meinen Auseinandersetzungen mit Asexualität, weil das so viel aufgedeckt hat über die vermeintliche Normalität der Sexualität und zum Beispiel allein schon nicht nur von sexuellen und asexuellen Menschen zu sprechen, sondern von asexuellen und allosexuellen.
Was ist da der Unterschied?
Der Unterschied ist quasi, allo steht für der andere, etwas anderes. Das heißt, als allosexueller Mensch begehrt man oder fühlt man Verlangen nach Sex mit jemand anderem. Und es ist quasi eine, und dann sexuelle Orientierung kommt da rein mit eher Männern oder eher Frauen oder pansexuell oder wie auch immer. Und asexuelle Menschen, das ist ja auch quasi einfach nur eine sexuelle Orientierung, aber man spürt Verlangen nach niemandem. Also es richtet sich nicht auf jemand anderen. Mhm. Für mich war das so mindblowing, diesen Begriff einfach zu bekommen, weil ich gemerkt habe, wie viel ich selber aus meiner allosexuellen Linse lese und die Welt betrachte, ohne mir darüber im Klaren zu sein, dass meine vermeintliche Normalität auch nur positioniert ist, auch nur situiert ist, auch nur Teil von einem bestimmten Spektrum ist. Und ja, ich finde, dass es nicht nur hilft, dass man weniger diskriminierend über Menschen spricht, weil dann gibt es nur noch die richtigen und die normalen und dann die aus dieser Norm wegfallen und irgendwie komisch sind, sondern wir sind alle komisch und es ist eher so ein 3D-Feld des Sexuellen, auf dem man unterschiedlich begehren kann und aus dem niemand als etwas Komisches herausfällt.
Du hast eben gerade auch schon über deine Workshops gesprochen. Und jetzt könnte man meinen, dass es sich dabei irgendwie um eine einen Sex-Positivity-Workshop handelt. Du bezeichnest aber dich und dein Projekt ganz bewusst eben nicht als sexpositiv. Mhm. Wobei sexpositiv ja meistens ein sehr positives Framing hat und als sehr progressiv und offen gilt und gerade in so feministischen, queer-feministischen Kreisen eben auch praktiziert wird. Wieso distanzierst du dich davon?
Mhm. Weil, also je nachdem, wie Sexpositivität verstanden wird, erstmal finde ich den Begriff nicht besonders sexy und er klingt halt so positivistisch, irgendwie sehr wissenschaftlich. Und man könnte es so unterbrechen auf Sex ist positiv und wenn man Sex hat, ist es positiv. Das führt zu sehr vielen Missverständnissen, dass eigentlich Personen, die Schwierigkeiten mit Sex haben oder die asexuell sind oder traumatisiert von Sex vielleicht sind und für die Sex einfach nicht so eine einfache Sache ist. Und trotzdem haben sie Bock auf die ganzen Praktiken, die in sogenannten sexpositiven Räumen oder Bewegungen passieren. Insofern eigentlich Sexpositivität meint ja nicht Sex ist positiv, sondern sexuelle Vielfalt soll gefeiert werden. Also positiv gegenüber vielen sexuellen Orientierungen, vielen sexuellen Praktiken und dass die toleriert und akzeptiert werden sollten. Da ist überhaupt nichts gegen einzuwenden. Ich habe nur den Eindruck, manchmal ist es eher diese banale Definition, die für mich Schwierigkeiten bereitet.
Kann Sexpositivity quasi auch negative Seiten haben? Also wenn ich mir jetzt auch gerade vorstelle, unter anderem in queer-feministischen Kreisen, wo es eben als sehr progressiv gilt, kann das nicht dazu führen, dass ich dann sozusagen versuche, auch möglichst sexpositiv, als sexpositiv wahrgenommen zu werden und vielleicht auch da wieder einen Druck verspüre, I got the fuck, und zwar sexpositiv.
Ja, genau.
So.
Genau. Ja, total. Am Ende ist es wieder der Druck und der Stress, dass etwas passieren müsste, um positiv oder also sexpositiver Feminismus, der damit ja auch arbeiten kann, das kann sich so kippen, dass man sich denkt, jetzt habe ich keinen Sex oder nicht den richtigen Sex, ergo sei ich nicht feministisch genug und schon wieder ist man sich am Triezen und macht auch genau das Gleiche, was die Kräfte, die wir eigentlich bekämpfen möchten, patriarchale Kräfte, auch die ganze Zeit mit uns machen. Uns triezen, ob wir uns in richtigen Bahnen bewegen, ob wir nicht zu wenig, nicht zu viel haben. Und ich glaube, das ist am Ende einfach wie so ein Missverständnis, was die Diagnose des Feindes angeht und vielleicht auch so eine Gesellschaftsanalyse, dass oft die Erzählung herrscht, in der Geschichte der Menschheit wurde Sex vor allem unterdrückt und bis heute wird Sex unterdrückt. Und wenn man sich nur an diesem Narrativ festhält, dann macht es Sinn, das Pendel andersrum zu schlagen und zu sagen, dann mehr Sex, viel über Sex reden und mit vielen Menschen Sex haben. Aber die Geschichte der Sexualität ist einer des Auf und Abs. Es gab nie einfach nur Unterdrückung und dann seit 68 endlich die Befreiung oder so. Sondern es ist super komplex Sex, weil wieder welche Art von Sex wird sowohl unterdrückt als auch es herrscht das Imperativ, es machen zu müssen. Und wenn man dann wieder ernst nimmt, es gibt natürlich auch den Druck, dass man es machen muss, dann ist ja eigentlich Sexnegativität die Antwort.
Ja, da wollte ich gerade nämlich drauf zurück, weil das ist ja ein Begriff, den du mit reinbringst und der klingt jetzt erstmal, als wäre der Gegenpol von Sex Positivity. Mhm. Ist er aber nicht.
Genau, also bestenfalls, es sind ja einfach nur abstrakte Begriffe und ich denke, die Praktiken vermischen sich am Ende sowieso. Aber um nochmal so zu sortieren, weil Sex nicht nur unterdrückt wird, sondern auch zu ihm aufgefordert wird und das gewaltsam passiert und Menschen dadurch eher nicht kein erfülltes Leben führen, kein lustvolles Leben, müssen wir eher die Diagnose so fassen, es herrschen bestimmte Dissonanzen in unserer Gesellschaft und das Patriarchat oder uns unterdrückende Kräfte sind vielgesichtig, haben sehr viele Seiten. Also müssen auch unsere Selbstverteidigungsstrategien ebenso dissonant, manchmal auch widersprüchlich und vielgestaltig sein. Und deswegen ist es sehr, sehr wertvoll, dass es sexpositiven Feminismus gibt oder sexpositive Aktionen. Aber dann fehlt die andere Seite und deswegen habe ich den Eindruck, sexpositiver Feminismus ist dann anfällig, usurpiert, also eingenommen zu werden, dann doch wieder von patriarchalen und kapitalistischen Kräften, weil man vielleicht doch wieder nur damit beschäftigt ist, in sein Kapital zu investieren, tatsächlich viel Geld dafür auszugeben, also ein Markt, der Sex sells. Das ist kein großes Geheimnis. Ich schreibe an einer Stelle im Buch, mit dem Feind im Bett geahndet zu sein. Mist. der Vorschlag wäre, Sexpositivität in Allianz mit Sexnegativität zu denken. Und jetzt hatte ich dann immer Angst, als ich das geschrieben habe, oh nein, man wird mich wieder in die Schublade stecken, dass man denkt, ich bin Anti-Sex und ich bin konservativ und spaßverderbend und spielverderbend. Darum geht es mir überhaupt nicht, weil am Ende geht es ja nur um Selbstbestimmung. Und Sexnegativität, habe ich den Eindruck, ist eher negativ, nicht gegenüber sexueller Vielfalt, sondern gegen Sex der Menschen, gegen den instrumentalisierenden Sex, der Menschen verobjektiviert, gegen den Sex, der so allgegenwärtig ist und uns allen irgendwie auf die Pelle rückt, weil wir Begegnungen, die so viel mehr sein könnten als Sex, wieder reduzieren auf, weiß ich nicht, du wohnst mit einer Frau zusammen, dann musst du lesbisch sein. So, nee, es muss nicht immer in dieser Kategorie gedacht werden. Dagegen ist Sexnegativität vielleicht negativ eingestellt.
Das heißt, auch Sexnegativität bedeutet nicht, Sex an sich abzulehnen oder auch zu sagen, ich habe jetzt zero Sex, ich habe keinen Sex, weil das würde sich, das fand ich auch, den Gedanken fand ich nochmal sehr clever, zu sagen, nein, es geht nicht darum zu sagen, dass eine sexuelle oder nicht sexuelle Befreiung sich darüber definiert, keinen Sex zu haben, weil dann definiert sie sich ja wieder über den Sex, indem sie keinen Sex hat. Ich so, okay, um die Ecke gedacht, das ist clever. Aber worin besteht es da dann? Und dann, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, geht es darum, grundsätzlich eigentlich einfach dafür zu plädieren, dass Menschen so frei wie möglich, also die Möglichkeiten haben, so frei sie wollen zu bestimmen, ob sie Sex haben wollen, keinen Sex haben wollen, in welcher Form auch immer. Und dafür müssen halt die Ressourcen bereitgestellt werden.
Ganz genau, genau. Und dass es nicht darum geht, wie vögeln wir jetzt, sondern wie machen wir, was uns gut tut und wie schaffen wir es, dass wirklich alle dabei mitziehen können. Absolut.
Und was können wir da deiner Meinung nach, weil ist ja auch wieder lustig, wir haben sehr viel über Sex gesprochen und dein Buch heißt am Ende Not Giving a Fuck und beschäftigt sich eben mit den unterschiedlichen Formen der Nicht-Sexualität eben auch. Und deswegen können wir etwas von Menschen, die nicht sexuell aktiv sind, sein wollen, die sich als vielleicht asexuell definieren, können wir etwas von diesen Menschen lernen?
Absolut, ganz, ganz, ganz viel. Also ich habe den Eindruck, man kann, also je nachdem, weil es da auch nicht die Menschengruppe gibt, aber ich finde, sie sind der lebende Beweis dafür, dass ein Leben ohne das, wovon wir meinen, es muss unbedingt zum menschlichen Leben dazugehören, an dem mangelt es nicht. Es kann an dem mangeln, aber dann nicht deswegen, weil Sex fehlt, sondern weil da jemand, weiß ich nicht, keine guten Techniken hat, um sich zu regulieren oder darauf zu achten und zu reflektieren, welches Leben man leben möchte. Also es gibt natürlich unglückliche, sexlose Menschen, so wie es Glückliche gibt. Aber sie sind der lebende Beweis, dass es daran nicht liegt. Und ich habe auch den Eindruck, da herrscht eine Form von Eigensinn und von Fantasie, weil man wirklich radikal so ein bisschen auf sich selber geworfen ist und leider nicht viele Vorbilder hat, auch nicht viele mediale Vorbilder, an denen man sich orientieren kann, um sich zu fragen, wie lebe ich denn ein gutes Leben? Und da werden die Menschen aber sehr, sehr erfinderisch. Und das ist so ein bisschen schade. Das ist, weil aus der Not heraus, wenn man einsam ist auf eine Weise, muss man selber gucken, was man macht. Aber diese Menschen scheinen mir verbundener mit sich und ihren Bedürfnissen zu sein. Man merkt aber auch den Struggle. Und dass natürlich diese Menschen auch nicht frei sind von einer Umgebung und dass immer auch dieses Clashing ist und was Ermüdendes, dass man immer wieder vielleicht gegen bemitleidende Kommentare angehen muss, dass man sich andauernd erklären muss, warum man denn keinen Sex hat, dass man vielleicht sich dagegen wehren muss, dass Menschen einem versuchen zu sagen, doch, du verpasst etwas, das ist doch ganz toll, du musst nur den richtigen finden und was auch alles. Also man lernt von ihnen auch vielleicht Menschen in Ruhe zu lassen mit solchen Fragen, die und absolut unter die Gürtellinie gehen. Ja. Genau. Mhm.
Hast du denn vielleicht zum Abschluss so als letzte Frage noch ein paar lebensnahe Praxistipps für uns, wie wir unsere nicht sexuellen Anteile in uns entdecken können, sofern wir Lust darauf haben?
Naja, die sind ja erstmal da. Niemand hat 24/7 irgendwie Sex, glaube ich. Ein Vorschlag wäre, sich mit seiner Scham zu beschäftigen und zu fragen, ob ein erreichen wollen von einem möglichst sexuellen, erfüllten, also jegliche Orientierung an so einem Idealbild, den eigenen Flauten, den Leerstellen, den Brüchigkeiten, den Unbeholfenheiten, die beschämen und sagen, ihr seid nicht von Wert, weil hier muss anderen Action sein und juicy sein und Spektakel sein. Und eher diesen Aspekten lauschen, die vielleicht ein bisschen rufen nach, hey, können wir auch mal schlaff sein? Können wir auch mal alle 5 gerade sein lassen? Können wir auch mal faul sein? Und können wir auch mal mittelmäßig sein? Dürfen wir auch mittelmäßig vögeln? und dann zu sagen, okay, wenn sich da so etwas meldet, ein Neugierigen, ich würde immer sagen, eigentlich jede Haltung, die einfach neugierig ist, die nicht wertet und etwas herausfinden möchte. Ein guter Tipp ist, den benutzen wir auch in unseren Workshops, wenn sowas auftaucht, was man gleich bewertet, weil man denkt, ah, das ist nicht gut genug, sich lieber den Tune von Miss Marple im Kopf vorsingt, um sich zu erinnern, aha, ich bin detektivisch mit meinen Anteilen, die sich melden, und mit diesem detektivischen Modus, forschenden Modus, sich selbst gegenüber neugierig sein und die eigenen Landkarten erkunden wollen und merken, weiß nicht, hier ist das, ich dachte, wichtig wäre eben diese großen Berge zu erklimmen, aber hier ist das Tal. Was passiert, wenn ich durch dieses Tal der Flaute wandere? Ah, okay, eigentlich ist hier ein ganz lebendiger Strom, der hier durchfließt. Was spüre ich denn eigentlich? Also alles, was Druck wegnimmt und erlaubt, zu realisieren, selbst der, was in unserer Gesellschaft Mangel, Fehlen, Störung, Dysfunktion genannt wird, ist nichts Leeres. Man kann in der Leere eine Fülle erleben. Man kann im Nichts spüren, immer noch etwas spüren und wieder zurück zu, kann ich vielleicht diese vielen auf mir abgeladenen, nervigen Bedeutungen so ein bisschen wegstauben, wegpusten und mich darauf einlassen und mir überlegen, vielleicht entsteht etwas sehr Spannendes in diesem scheinbaren Nichts oder in diesem Fehlbaren. Was dann passiert, kann ich nicht sagen, aber ich habe den Eindruck, es passiert viel Spannenderes, als nur den Bergetappen hinterher zu hecheln.
Mich hast du auf jeden Fall sehr neugierig gemacht. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und bin dir sehr dankbar für dieses spannende, tolle, juicy Gespräch.
Yay, dankeschön. Danke dir auch, sehr schön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge mit Beate gefallen hat, dann teilt sie gerne mit euren Freundinnen und Freunden. Und falls ihr meine Arbeit finanziell supporten wollt, dann könnt ihr das ganz einfach via Steady oder indem ihr mir einen Betrag eurer Wahl an paypal.me/sinneswandelpodcast schickt. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal im Sinneswandel-Podcast.